Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Ich bin Antje Ravik-Strubel und lese aus Blaue Frau. Der Roman ist beim S. Fischer Verlag erschienen. Die Wege waren schlammig, als Adina zu Leonides fuhr. Der geschmolzene Nachtfrost verwandelte die Schlaglöcher in tiefe Pfützen. Im Zug suchte sie sich einen Platz am Fenster und schaute hinaus auf die wässrige, nebelgraue Stadt, auf den Schotter, der ringsum aufgeschüttet war, um das Wasser zurückzuhalten. Sie stemmte sich der Fahrtrichtung entgegen, als könnte sie sich so doch noch von ihrem Vorhaben abbringen. Aber sie hatte sich das Wasser zum Vorbild genommen. Wasser kam immer durch. Nichts hielt es auf. »Komm rein, du musst durchgefroren sein«, Leonides nahm ihr die Jacke ab. Er lotste sie durch den Flur, als handelte es sich um ein schwieriges Manöver. Es war ein weißer Flur, alles war weiß. Die Wände, die Lampen, die Kommode, die Dielen glänzten. Sie wollte sich bücken, um die Boots auszuziehen. Ihre Mutter hätte es nie erlaubt, mit Straßenschuhen durch die Wohnung zu gehen. Aber der Flur bot keinen Abstellplatz für Schuhe. Die Dielen machten nicht den Eindruck, als wären sie jemals in etwas so Ordinärem wie Straßenschuhen betreten worden. Straßenschuhe kamen in diesem Universum nicht vor. Leonides trug weiche, schwarze Mokassins. Er machte keine Anstalten, sich um ihre Schuhe zu kümmern, also behielt sie sie an. Am Ende des Flurs hing ein Plakat, das mit dem Gemälde einer Heuernte für eine Ausstellung nationaler Kunst im Athenäum warb. Außer dem Plakat und seinem Mantel an der Garderobe gab es nichts Persönliches, keinen Hinweis auf den, der hier wohnte. Seine Weltläufigkeit schien für Privates keinen Platz zu lassen. Trotzdem schaute sie sich um auf der Suche nach einem Foto, einem Familienbild, nach der Aufnahme von einer Frau und Kindern dieses Professors aus Tartu, das bewies, dass sie falsch lag. Leonides war stehen geblieben. »Das Knarren ist der Hausdämon. Er bittet dich herein. Mayahaldias ist der beliebteste Dämon der estnischen Mythologie. Er kann nur knackend oder knarzend kommunizieren. Deshalb begegnet man ihm ausschließlich in Holzhäusern. Ich wäre gern in einem Holzhaus aufgewachsen. Aber die Familie meines Vaters hauste in einem Loch in Narva«, fuhr Leonides fort. »Die Sowjets hatten die Stadt komplett zerschossen. Dann bekamen er und meine Mutter ein Zimmer von seinem Betrieb zugewiesen. Später hatten sie zwei Zimmer. Ofen und fließend Wasser, da war man schon glücklich.« Er sah sie nicht an, sondern schaute hinaus, und es war, als hätte er sich das ausgedacht. Er hatte sich das für ihren Besuch zurechtgelegt, damit sie sich besser fühlte, damit sie nicht so verloren durch dieses mit Glas, Holz und Chrom gestaltete, anonyme Apartment lief, in dem seine Weltläufigkeit noch übermächtiger zu werden schien. Es war eine zurechtgebogene Kindheit, eine, die zu dem, was er ausstrahlte, in krassem Gegensatz stand. »Gefällt es dir? Im Winter kannst du vom Kamin aus den Schnee sehen. Du bleibst doch den Winter über. Wie viele Auslandssemester bist du nochmal in Helsinki?« Sie hatte ihm nichts dergleichen gesagt. Sie hatte ihm nicht einmal gesagt, dass sie an der Uni war. Sie hatte auf den langen Spaziergängen nicht über Privates gesprochen und sie hatte ihn nicht danach gefragt. Vor der Oper und an den Stahlpfeifen des Sibelius-Monuments, schlanken, ziselierten Röhren, hatte er über Musik geredet, über Jean Sibelius und Arvo Pärt, Komponisten, die zu wichtigen Symbolfiguren für den Unabhängigkeitskampf ihrer Länder geworden waren. Sie hatten über das Monument gesprochen, das leicht wie eine Federwolke über dem Felsen zu schweben schien. Sie hatten sich über die finnische Mentalität unterhalten, über diese raue Art, die eruptiven Wechsel zwischen Stummheit und Erregung, die der estnischen Mentalität nicht unähnlich war. Sie war davon ausgegangen, dass Leonides alles, was ihm nahe ging, ebenso aufmerksam aussparte wie sie. »Seltsam, dass wir uns nie auf dem Campus begegnet sind.« Er schien einfach davon auszugehen, dass sie an der Uni war. Dass er sie zu sich einlud, war ihm Bestätigung genug. Denn er hatte eine Holzvilla mit 4 Zimmern und dem Plakat einer wichtigen Ausstellung an der Wand. Und sie hatte bloß Glück. Glück, dass jemand wie er sie zu sich nach Hause bat. Jemand wie Leonides, der Upgrades bekam und sich wegen schlammbespritzter Straßenschuhe auf abgezogenen Dielen keine Sorgen machen musste, weil die Wohnung bezahlt und gereinigt wurde von der Universität. Sie war es, die Straßenschuhe trug. Sie lief angespannt durch eine fremde Wohnung. Sie hatte seinen Namen gegoogelt, um sicherzugehen, dass es ihn gab, diesen Professor aus Tartu, Abgeordneter des Europaparlaments. Sie war es, die an diesen abgelegenen Ort gefahren war, an einem granitgrauen Tag, ohne jemandem Bescheid sagen zu können. »Ich bin nicht hergekommen, um über die Uni zu reden.« Sie waren in die Küche gelangt. Sie standen sich gegenüber, er auf der einen Seite des grünen Küchenblocks, sie auf der anderen. An ihren Handflächen spürte sie den kühlen Stein. »Bloß, weil du Professor bist.« Er schwieg. Und da fiel ihr auf, dass dieser Mann bisher ununterbrochen geredet hatte. Es war, als existierte er nur redend, in der Lobby, beim Essen, auf den Spaziergängen. Sie hörte zu, er sprach. Was, wie sie jetzt feststellte, den Eindruck erweckt haben musste, sie wäre des Englischen nicht wirklich mächtig. »Ich bin nicht gekommen, um mich von dir ausfragen zu lassen.« »Entschuldige. Niemand lässt sich gern ausfragen.« An der Dunstabzugshaube brannte indirektes Licht. Sie waren auf einer Lichtinsel. Sie waren gestrandet, mitten im Raum. »Aber du hast recht, ich wünschte, ich könnte viele Sprachen. Dann könntest du mich in jeder von ihnen ausfragen.« »Es sollte nur Smalltalk.« Er schaute nach unten und sein Gesicht wurde im Widerschein des Marmors blank. »Ich bin nicht der Geschickteste, was diese Art der Kommunikation angeht.« »Wegen mir nicht«, sagte sie. »Ich meine Smalltalk, das musst du wegen mir nicht machen.« Er nickte. »Ich bin kein Smalltalk-Mensch.« »Da sind wir uns ähnlich.« »Glaubst du?« »Wir Esten sind schweigsame Leute und die Sowjets haben uns noch den letzten Spaß am Smalltalk ausgetrieben. Euch doch auch. Seither ringen wir alle darum, vor unseren westlichen Freunden nicht wie Idioten dazustehen.« »Vergiss mal deine Sowjets«, sagte sie. »Du und ich werden uns nie ähnlich sein.« Leonidas legte die Hände auf den Küchenblock. Er strich über den Marmor, als gäbe es da etwas glatt zu streichen, als würde der Stein Falten werfen. »Wir werden uns nie ähnlich sein«, sagte sie, »aber daran kann man sich gewöhnen.« Vor dem Fenster bewegten sich die Wipfel der Birken lautlos im Wind. Sie schwiegen. Sein Gesicht war offen, die Augen waren weich in diesem Schweigen, für das es viel Mut brauchte. Und als er sie ansah, war es, als hätten sie eine Verabredung getroffen. »Möchtest du was trinken?«, fragte er unvermittelt. »Tee, Wein?« Er drehte sich um, öffnete einen Hängeschrank und nahm eine Büchse heraus. »Ich weiß nicht einmal, was du um diese Uhrzeit gerne hättest.« Leonidas stand mit dem Rücken zu ihr. Deshalb sah er nicht, wie ihr die Tränen kamen. Es geschah ohne Vorwarnung. Die Tränen stiegen einfach über den Rand und liefen ihr über die Wangen. In der Küche war es warm, das gedimmte Licht, der eindunkelnde Himmel vor dem Fenster, die Schale mit Obst auf der Anrichte, die Behutsamkeit, mit der er die Teebüchse in der Hand hielt. Die Behutsamkeit drang durch wie das Wasser auf den Wegen draußen. Dabei hatte er nur eine einfache Frage gestellt. Und sie wollte nichts lieber, als in dieser Küche zu sein, um diese Uhrzeit oder eine andere. Am Abend vor ihrer ersten gemeinsamen Nacht. Leo, mein Lee, im lindgrünen Pullover, der im Umdrehen zu ihr sagte, »Für Cognac finde ich es noch etwas früh.«